Hey, dieser Podcast hier ist eine Wiederholung und ein kleiner Reminder, dass was Besonderes entstehen kann, wenn wir es schaffen, auch in schweren Lebensphasen füreinander da zu sein.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Ivy Naughty.
No. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Wenn man jemanden datet oder sich auf so einer romantischen Ebene trifft, so in Richtung Beziehung, da will man oft erstmal das genießen, was es gerade eben ist. Also nicht an die Zukunft denken, nichts labeln, langsam angehen und gucken, was draus wird. Aber was, wenn in dieser Phase eine schwere Krankheit oder eine heftige Lebenskrise dazwischen kommt? Was das mit dem frisch Verliebtsein macht und wie Menschen mit so einer Situation umgehen, habe ich mit der Psychotherapeutin Tanja Zimmermann drüber gesprochen. Bei Vicky und Frederik war das so. Mitten im sich näher kennenlernen hat Frederik zum zweiten Mal die Diagnose Hirntumor bekommen. Falls euch die Geschichte gerade zu nahe gehen könnte, skippt gerne direkt zur Expertin. Ansonsten hört ihr jetzt, was die Diagnose mit der Annäherung zwischen Vicky und Frederik gemacht hat und mit allem, was danach kommt. Hi Vicky, hi Frederik.
Hi.
Hallo.
Frederik, du hast ja vor ein paar Jahren das erste Mal die Diagnose Hirntumor bekommen, also davor schon. Das wurde dann operativ entfernt. Und kurz nachdem ihr euch kennengelernt habt, kam dann die zweite Diagnose, wieder Hirntumor. Was ging da in dir vor in dem Moment, wo du ja gerade dich mit Vicky angenähert hast?
Das war auf jeden Fall alles irgendwie sehr schwer zu greifen für mich, weil mit der ersten Diagnose, die dann irgendwie so abgeschlossen war, hatte ich auch mit dem Thema abgeschlossen. Und ja, auf einmal ist das wieder auf mich eingeprasselt und ich musste dann irgendwie so, naja, mit mir aushandeln, wie gehe ich damit um und wie gehe ich damit auch gegenüber Vicky um. Und das war ganz schönes Chaos.
Und wie bist du dann in dem Moment damit umgegangen? Wie hast du es kommuniziert oder für dich auch erstmal überlegt, was du jetzt machst?
Vicky gegenüber kommuniziert habe ich das eigentlich ziemlich direkt und klar. Und Vicky wiederum hat mir zu verstehen gegeben, dass das für sie jetzt erstmal nichts ändert. Also dass es irgendwie an diesem Prozess, in dem wir uns zu dem Zeitpunkt befunden haben, dass erstmal nichts daran ändert, wie sie zu mir steht oder wie sie sich mir gegenüber verhält. Und dementsprechend habe ich auch versucht, das so zu handhaben.
Also hat sie dir quasi so ein bisschen den Vibe gegeben, okay, für uns beide muss das aber jetzt erstmal nichts ändern?
So habe ich das wahrgenommen, auf jeden Fall.
Vicky, wie war es bei dir?
Ja, habe ich auf jeden Fall auch. Und ich wollte auch kurz dazu sagen, ich glaube, es war halt sowieso nicht so der easy-peasy-Start, wie es halt sonst manchmal läuft, dass man sich einfach vollkommen frei kennenlernt und dann sich annähert. Es war ja sowieso so, dass wir halt beide aus einer Beziehung eigentlich gerade kamen und genau deswegen haben wir sowieso irgendwie viel, glaube ich, schon zu Anfang auch über Sachen gesprochen, die uns halt beschäftigt haben. Also für mich hat das gar nichts geändert im Hinblick auf uns und wo wir stehen halt zu dem Moment.
Und was hast du dann gefühlt, weil es ja schon, man ist es nicht gewohnt, so eine Situation.
Ich weiß noch, dass wir morgens noch drüber gesprochen hatten, dass er halt diesen Vorsorgeuntersuchungstermin hat. Aber weil er so entspannt gewirkt hat, war ich halt auch sehr entspannt.
Also ganz kurz, es war so eine klassische Vorsorge, weil Frederik schon einmal die Diagnose hatte.
Ja. Okay. Genau, und natürlich fragt man danach, aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass da jetzt irgendwie was Negatives rausgekommen sein könnte. Und dann hat er es halt erzählt und da war aber für mich ist in dem Moment noch nicht so viel passiert, weil er da immer noch recht positiv klang. Aber ich glaube, deswegen hat es für mich eine Weile gedauert, bis ich halt die Ernsthaftigkeit von dieser Diagnose überhaupt verstanden habe.
Frederik, kannst du uns da einmal mitnehmen, was das bedeutet? Also wie sah dann deine Behandlung aus?
Ich hatte die Diagnose des ersten Hirntumors mit 26, die zweite dann mit 30 und da ist dann immer der erste Schritt, wenn es denn möglich ist, ein operativer Eingriff. Also es wird versucht, Tumormasse zu entfernen und das ist dann auch geglückt. Da wurde ich halt ganz klassisch operiert, sage ich mal, am Gehirn. Und genau, dann ging es danach relativ nahtlos über in eine Bestrahlung. Ja, und das waren so die zwei Hauptbehandlungspunkte.
Und was hat das mit eurer sich annähernden Beziehung gemacht? Also, weil normalerweise geht man jetzt vielleicht auf Dates und hat diese Verliebtseinsphase, aber dann ist einer halt in einer ganz anderen Situation plötzlich.
Ich habe das immer während der aktiven Zeit der Erkrankung so gesehen, dass irgendwie auch meine Art Job ist, diese Behandlung, diese Operation und die Bestrahlung und dementsprechend halt auch viel immer erzählt und irgendwie, also bei der Art von Behandlung prasseln auch einfach tausend Informationen und Termine auf einen ein. Ich habe das irgendwie mal erzählt und irgendwie versucht, da Vicky mit ins Boot zu holen. Und Genau, irgendwie war das, ich weiß nicht, vielleicht für uns beide so eine Art Arbeit, ein Stück weit, irgendwie, der wir uns gewidmet haben und von der man sich so gegenseitig erzählt hat. Und ich weiß, klingt komisch, ja, aber so habe ich es wahrgenommen, so wie so eine Art Job oder die man ein bisschen teilt miteinander. Und ja, aber wie bei Jobs eben auch, ist es dann halt auch wichtig, irgendwann abzuschalten und sich anderen Dingen zu widmen. Und ich denke, das haben wir gut geschafft in der Zeit, also da uns gegenseitig auch von der Thematik abzulenken.
Wie denkst du das, Vicky? Weil du hattest da dann vielleicht auch ein bisschen so mehr Alltagssachen, die du reingebracht hast in die Beziehung oder in eure, weiß ich nicht, Kommunikation. Also wenn der Job dann von Frederik abgeschaltet war mit der Erkrankung, jetzt in euren Worten oder in seinen, wie war das dann auf deiner Seite?
Also ich habe gar nicht unbedingt das Gefühl, dass ich da mehr Alltagssachen reingebracht habe. Ich finde, er hat es auch einfach richtig gut hinbekommen, halt auch selbst irgendwie dann so zu erkennen, wann der Moment da ist, wo er halt auch dann wirklich andere Sachen gebraucht hat, über die er halt reden wollte und halt nicht die ganze Zeit nur über den Tumor. Ich hatte zumindest das Gefühl für mich, dass in dem Moment so Definitionen wie zum Beispiel in anderen Beziehungen dieses, ja, sind wir jetzt in einer Beziehung, wo stehen wir gerade? Das kam schon dann danach auch, das war bestimmt auch währenddessen mein Thema, aber ich glaube, zumindest für mich persönlich ist es auch in den Hintergrund gerückt, weil halt klar war irgendwie, es gibt jetzt auch gerade einfach andere Dinge. Und ich glaube, es war für uns beide auf jeden Fall die ganze Zeit klar, dass wir uns gerade gut tun.
Ihr habt dann einfach beschlossen, wir sind füreinander da und was das jetzt ist, ist jetzt auch erstmal egal.
Ja, also aus meiner Perspektive, ja, Frederik kann gerne Kommentare oder Anregungen hier hinzufügen. Ja, so habe ich das auf jeden Fall empfunden.
Und dann hat sich die Situation ja auf eine Art, vielleicht kann man sagen, gedreht. Vicky, du hattest ja dann kurz nach der Tumorbehandlung von Frederik einen Schlaganfall. Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Ich kann mich an alles erinnern, bis zu dem Punkt, wo ich dann halt unter Narkose gekommen bin. Weil also ein Schlaganfall ist ja in der Regel nicht, dass man einfach weg ist. Die Sauerstoffzufuhr ist in dem Sinne unterbrochen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann im Krankenhaus war, habe ich aber halt auch gemerkt, dass mein Kopf auf jeden Fall sehr viel langsamer reagiert. Als die Ärzte dann halt mit mir gesprochen haben, habe ich schon gemerkt, ich verstehe halt nicht, was die sagen. Also ich weiß, dass ich die Worte eigentlich kenne, aber ich verstehe halt nicht die Bedeutung von den Worten, weil die irgendwie weg war.
Frederik, wie hast du die Situation wahrgenommen? Also dieses ganze Schlaganfall-Szenario, sag ich mal.
Also ich kann mich auch noch sehr gut an den Anruf erinnern. Der kam von Vickys bester Freundin. Sie rief mich an und erzählte mir, dass die Vicky gestern Abend einen Schlaganfall gehabt hätte und seitdem halt im Krankenhaus liegt. Wie soll ich sagen? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Das war irgendwie, als hätte mir einfach jemand, ja, weiß ich nicht, den Boden unter den Füßen weggezogen. Das hat sich ganz, ganz komisch angefühlt. Und das Schlimmste für mich war eigentlich in der Situation, dass es zu dem Höhepunkt der Corona-Winterwelle war. Also es war halt eben auch nicht möglich, einfach vorbeizufahren und Vicky zu besuchen. Das war halt für mich ein ganz schlimmes Gefühl, nicht da sein zu können und nicht zu sehen oder zu erkennbar machen zu können. Das war für mich sehr schlimm auszuhalten.
Und wie seid ihr dann damit umgegangen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was Frederik gerade beschrieben hat, auch so für uns beide gilt. Bei mir war es andersrum genauso, als er im Krankenhaus war. Ne? Man muss ja auch irgendwie bedenken, dass es halt während der Hochzeit von Corona war. Und das hat es natürlich auch irgendwie schwieriger gemacht. Und wie sind wir damit umgegangen? Ich glaube, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich in dem Moment, wo sowas passiert, glaube ich, denkt man nicht mehr groß darüber nach, wie man damit umgeht. Ich zumindest habe das nicht gemacht in dem Moment, weil dann ist man halt in der Situation und ja, Schritt für Schritt, würde ich sagen. Also Baby Steps.
Ja, Schritt für Schritt trifft es auf jeden Fall gut.
Und wenn ihr jetzt Schritt für Schritt und Baby Steps sagt, Vicky, wie geht's dir denn jetzt oder wie geht's euch beiden gerade?
Mir geht's total gut gerade. Ich habe mich sowieso sehr, sehr schnell davon wieder erholt. Bei der Logopädin war ich und Physiotherapie habe ich gemacht. Aber ich kann eigentlich nur aus dieser Situation sagen, ich habe halt super Glück gehabt. Ich habe es auch nie anders empfunden. Im Sinne von, ich habe nie gedacht, oh, warum habe ich das jetzt gehabt? Ich habe immer nur gedacht, boah, was für ein Glück, dass ich so da rausgegangen bin. Und die einzige Einschränkung, die ich noch habe, ein bisschen, ist, dass ich noch nicht so gut wieder schreiben kann mit rechts. Aber dazu muss man sagen, meine Handschrift war vorher auch nicht die schönste. Ja, manchmal dient es mir auch ein bisschen als Ausrede vielleicht.
Klingt sehr nach einem gesunden Umgang. Und bei dir, Frederik?
Durch die zwei Operationen, die bei mir gemacht wurden und die Bestrahlung, habe ich schon ja, Folgeschäden. Also zum einen Doppelbilder, das bedeutet, dass ich auf einer gewissen Entfernung halt einfach alles doppelt sehe, was sehr anstrengend sein kann und schon auch immer wieder Probleme mit dem Gleichgewicht habe. Aber auch ich kann nur sagen, dass ich im Verhältnis zur Diagnose ein wahnsinniges Glück gehabt habe und dass auch Sachen sind, die stören im Alltag, die fallen mir auch auf, die mich aber nicht grundsätzlich an Dingen hindern. Also ich gehe nach wie vor arbeiten, ich kann meine Hobbys ausüben.
Klettern,
laufen, das sind so Dinge. Alles, was mir vorher gut getan hat, kann ich immer noch tun. Und dementsprechend bin ich auch nur dankbar und hatte mir irgendwann diesen Spruch in meinem Leben zurechtgelegt, dass, wenn es dabei bleibt und nichts wiederkommt, ich auch mich einfach als sehr glücklich betrachte, da so mehr oder weniger gut durchgesegelt zu sein.
Also es ist super schön zu hören, dass ihr aus den Situationen jetzt erstmal so okay rausgegangen zu sein scheint. Kann man das so?
Ich glaube, man kann auch sagen, mehr als okay, würde ich sagen.
Ja, also ich würde auch sagen, mehr als okay. Und wie gesagt, wenn es dabei bleibt und sich das nicht wiederholt oder Sonstiges, dann finde ich, war das auch eine Riesengelegenheit oder ein riesiges Lernfeld, einfach um irgendwie Dinge anders wahrzunehmen und wertzuschätzen und irgendwie sich in anderen Sachen zu üben, wie eben Geduld oder, oder sonstigen. Und das hat auch seine guten Seiten, sowas.
Was würdet ihr denn sagen, hat es mit eurer Beziehung gemacht oder mit der Qualität einer Beziehung, diese Situation? Weil ihr gerade gesagt habt, da waren auch irgendwie positive Seiten, die man sehen kann. Könnt ihr da irgendwie was beschreiben, dass ihr zum Beispiel schneller, näher aneinander gekommen seid oder sowas?
Ich kann ja mal den Anfang machen. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich dadurch schnell eine Art von Vertrautheit entwickelt hat und irgendwie was geteilt zu haben, was nicht so alltäglich ist oder wo zum Glück viele Paare auch Jahrzehnte drauf warten müssen, bis sie in eine ähnliche Situation kommen und dass da so eine Ebene entstanden ist, die einfach schon irgendwie unsere Beziehung gestärkt hat.
Schön. Und du, Vicky, wie siehst du es?
Ich glaube einfach, unabhängig davon, was jetzt auf der Paarebene zwischen uns ist, glaube ich, ist es genau das, was Frederik gesagt hat, dass das uns einfach auf einer zwischenmenschlichen Ebene, die man jetzt, finde ich, auch gar nicht irgendwie so kategorisieren muss, ich glaube, da hat es uns einfach super schnell sehr eng zusammengebracht, weil es natürlich andere Themen sind, über die wir geredet haben, als unter anderem, wie gesagt, meinte ich auch eben, dass wir auch viel über ganz alltägliche Sachen gesprochen haben. Aber ich glaube, in dem Sinne waren es natürlich schon Themen, die jetzt in anderen Beziehungen am Anfang nicht unbedingt behandelt werden oder vielleicht dann eher mal, weiß ich nicht, an einem Abend, wo man eine Flasche Wein getrunken hat und dann so ein bisschen in die, ja, in die tieferen Themenkiste greift. Aber ich glaube, in dem Sinne waren wir da halt sehr früh und das hat aber auch nicht geschadet. Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wir da sehr gut irgendwie drüber reden konnten und dass es auch kein, in dem Sinne dann vielleicht auch nicht so viele Tabus gab.
Nicht so viele Tabus und vor allem auch ein Gefühl dafür, worüber es vielleicht sich wirklich lohnt zu sprechen und zu diskutieren, aber auch auf der anderen Seite ja das Gefühl, kleinere Probleme auch einfach mal kleinere Probleme sein lassen zu können und die Fähigkeit, über Kleinigkeiten hinwegzusehen. Ich glaube, die konnten wir dadurch auf jeden Fall auch ganz gut entwickeln.
Stimmst du zu, Vicky?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Schön. Vicky und Frederik sind schon zu Anfang ihrer Beziehung durch eine ziemlich krasse Zeit gegangen. Wie das war und wie sie das auch zusammengeschweißt hat, das haben sie uns erzählt. Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn sich eine Beziehung anbahnt, dann fühlt sich erst im besten Fall alles super schön an oder wenigstens ein bisschen unbeschwert. Aber was ist, wenn genau in diesem sich anbahnen eine schwere Krankheit dazwischen kommt? Ist das ein schlechter Zeitpunkt zum Verlieben? Gibt's überhaupt einen schlechten Zeitpunkt dafür? Und wie gehen wir mit so einer Situation um? Darüber spreche ich jetzt mit der Psychotherapeutin Tanja Zimmermann. Hi Tanja.
Ja, hallo.
Wenn ein Schicksalsschlag oder eine schwere Krankheit plötzlich das Leben verändert, was kann das mit einer sich anbahnenden Beziehung machen?
Das ist natürlich eine extrem starke Belastung, ne? Also nicht nur für eine anbahnende Beziehung, sondern auch für eine bestehende Beziehung, muss man fairerweise sagen. Wobei man natürlich in anbahnenden Beziehungen vielleicht noch nicht so diese, ja, Vertrautheit hat oder Mechanismen hat, Bewältigungsstrategien hat, auf die man zurückgreifen kann, sondern ja eigentlich noch in einer Phase ist, wo man sich kennenlernt, wo man ja sich so ein bisschen abtastet gegenseitig und wie du ja eben auch schon sagtest, ja auch eher so eine Leichtigkeit da sein sollte, ne? So diese Schmetterlinge im Bauch, die vorhanden sein sollten und da passt natürlich so ein Schicksalsschlag oder auch so eine schwere, vielleicht auch lebensbedrohliche oder chronische Erkrankung nicht sehr gut rein in dem Moment.
Und was würdest du sagen, was macht man in der Situation? Wie sollte man damit umgehen?
Das ist tatsächlich, wenn ich so an meine Patienten und Patientinnen denke, die sowas erlebt haben, recht unterschiedlich, wie man damit umgeht. Also manche sind sehr offen damit, also dass sie auch, wenn sie jemanden kennenlernen und schon vor dem Kennenlernen eine Erkrankung haben, dass sie dann recht offen damit umgehen und das auch gleich sagen. Andere wiederum sind auch etwas verhalten und denken, naja, ich will vielleicht auch erstmal den anderen nicht gleich vergraulen, ne, indem ich jetzt über so ein schweres Thema spreche. Also ich glaube, das ist individuell sehr unterschiedlich. Ich persönlich denke, dass es sicherlich gut ist, möglichst zeitnah dann auch offen darüber zu sprechen. Denn oft ist es so, dass vielleicht der Partner oder die Partnerin auch gar nichts darüber weiß, nicht weiß, was heißt das jetzt eigentlich, was ist das für eine Krankheit, und da kann natürlich darüber sprechen und sich Informationen darüber geben, auch entlastend sein und ein Stück weit auch Kontrollgefühl herstellen.
Hast du schon mal erlebt, dass so bei einer anbahnenden Beziehung dann irgendwer von den beiden Seiten oder mehreren Seiten gesagt hat, ich kann das jetzt nicht, ich muss mich jetzt auf mich selbst konzentrieren oder mich überfordert das, mir ist das zu viel?
Ja, das kommt natürlich auch vor, ne? Also das können beide Seiten sein, also entweder die erkrankte Person oder auch die nicht erkrankte Person, dass die einfach für sich auch das Gefühl haben, jetzt sind so viele Belastungsfaktoren da und ich kann mich einfach gar nicht so auf eine Beziehung einlassen, wie ich das vielleicht wollen würde.
Wir haben auch mit Frederik und Vicky gesprochen. Frederik hatte die Diagnose Hirntumor bekommen, kurz nachdem sie so angebahnt haben oder zusammengekommen sind. Sie sagen aber auch, es hat die auch schneller näher zusammengebracht und irgendwie gezeigt, sie können krasse Zeiten miteinander erleben, schon ziemlich früh in der Beziehung. Würdest du sagen, dass es auch üblich ist, dass so eine Situation Leute eben schneller näher aneinander bringt?
Also das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir in der Forschung posttraumatisches Wachstum nennen. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen sperrig an, dieser Begriff. Aber damit ist halt gemeint, dass wenn man so eine Krisensituation erlebt, man auch gewisse positive Aspekte oder Wachstumsprozesse daraus entnehmen kann. Also zum Beispiel halt gerade in Beziehungen haben wir das ganz oft, dass Paare sagen, die Krankheit hat uns auch einander näher gebracht. Wie gut ich mich auf die andere Person verlassen kann zum Beispiel. Also das sind alles so eine, wir sagen immer so positive Auswirkungen. Das hört sich für Betroffene oft so ein bisschen schräg an, ne? Was soll denn positiv an der Krankheit sein? Aber damit ist halt diese Wachstumsprozesse gemeint, die halt wirklich auch oft so eine Veränderung von engen Beziehungen zur Folge haben, der Selbstwahrnehmung auch, ne? Oder auch von Prioritäten zum Beispiel, dass sich so eine Sachen dadurch dann verändern, dass man spontaner wird.
Bei Vicky und Frederik war es dann so, nachdem Frederik die OP hinter sich hatte, hatte Vicky einen Schlaganfall. Wie ist das denn, wenn beide krank werden?
Auch da, finde ich, gibt es jetzt nicht so das Schema F. Das ist individuell ganz unterschiedlich. Also es kann auch, ja, es hört sich jetzt irgendwie auch so komisch an, von Vorteil sein, aber dass natürlich ein großes Verständnis dafür ist, wie ist es eigentlich, wenn man erkrankt, ne? Also, dass man das natürlich sehr gut nachvollziehen kann. Wie fühlt sich sowas an? Vielleicht auch mit diesem Kontrollverlust, der Hilflosigkeit, den Ängsten, den Sorgen, die damit einhergehen, wirklich auch gut umzugehen. Es kommt immer so ein bisschen auch darauf an, wie schwerwiegend die Erkrankung ist, wie beeinträchtigend die Erkrankung ist. Und wenn natürlich beide erkranken und beide vielleicht auch auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind, kann das natürlich auch schnell noch eine zusätzliche Überforderung dann sein, weil man das Gefühl hat, ich kann jetzt den anderen gar nicht unterstützen, weil ich auch mit meiner Krankheit so beschäftigt bin.
Wie geht man denn generell so mit so einer Überforderung um, ob jetzt beide krank sind oder nur eine Person?
Auch hier gibt es ganz, ganz viele Strategien, die man halt so unter dem Oberbegriff Krankheitsbewältigung zusammenfassen kann. Und also manche möchten halt alles an Informationen haben, die es gibt. Also die möchten alles über ihre Krankheit wissen, weil Informationen für sie auch ein Stück weit Kontrolle wieder bedeutet. Ne? Ich weiß, was es ist, ich weiß, was ich tun kann. Andere wiederum gehen auch eher erstmal vielleicht auch in so eine Verleugnung rein. Und ich glaube, es ist einfach im weiteren Verlauf wichtig, dass man natürlich guckt, was bedeutet so eine Erkrankung jetzt für für mein Leben. Und manche Krankheiten führen aber dazu, dass danach sich Dinge auch ändern, also dass man vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr kann. Und da ist es natürlich wichtig im Rahmen der Krankheitsbewältigung, dass man das für sich auch sieht und auch erkennt. Und das wäre dann wirklich so in Richtung Krankheitsakzeptanz auch.
Wie ist das denn, wenn die gesunde Seite oder die nicht von der Krise betroffene Seite mal überfordert ist? Wie zieht man sich da mal raus?
Das ist in einer Partnerschaft sehr spannend, weil da erleben wir oft so das Phänomen des Protective Buffering. Auch wieder jetzt vielleicht so ein etwas unschöner Begriff, aber das bedeutet, dass einer seine Ängste und Sorgen vor dem anderen versteckt, um den nicht zusätzlich zu belasten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt als gesunde Person Stress bei der Arbeit habe, dann würde ich diesen Stress nicht meinem erkrankten Partner berichten, weil ich denke, ich will ihn damit nicht belasten. Und das ist häufig ein Problem, weil ich natürlich als Angehöriger mit meinen Ängsten und Sorgen relativ alleine dastehe, keine Unterstützung bekomme. Es kann aber auch in der Partnerschaft schwierig werden. Also dass die andere Person dann immer denkt, naja, er oder sie ist gar nicht belastet, das interessiert ihn gar nicht, ne, vielleicht bin ich gar nicht so wichtig. Also es kann halt auch die Partnerschaft in Frage stellen. Und dieses Protective Buffering hat sich halt als ungünstig erwiesen, gerade dahingehend, wenn man nicht gefragt hat, ob es dem anderen zu viel ist. Und da ist immer so auch die Empfehlung, gerade auch für die Partner und Partnerinnen, sich auch Unterstützung zu holen. Also sich zum Beispiel in der Partnerschaft trauen, auch sich zu öffnen. Oder aber auch sich andere Wege zu suchen, wo kann ich Unterstützung bekommen? Also kann ich mich mit Freunden, mit Freundinnen darüber austauschen? Also wo kann ich mich auch mal entlasten? Weil das ist wirklich, finde ich persönlich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Angehörige werden oft übersehen. Und das finde ich wirklich wichtig, dass man dem auch Raum geben kann.
Hast du zum Schluss noch Tipps, wie man da auf Augenhöhe bleibt? Also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, hilft wahrscheinlich auch, um auf Augenhöhe zu bleiben. Aber um sich gegenseitig auch als den Mensch zu sehen, fernab von der Krankheit oder die Beziehung als solches zu sehen und schöne Momente zu erleben?
Ja, also das ist auch ein wichtiger Punkt. Also es kommt ja irgendwann zu so einer Asymmetrie vielleicht auch, ne? Also dass einer in der Krankenrolle, der andere in der gesunden Rolle ist mit jeweiligen Pflichten und Aufgaben und sonstigen. Und wenn das natürlich über einen längeren Zeitraum so anhält, kann das auch ungünstig für die Partnerschaft sein. Und ich glaube, also grundsätzlich für Partnerschaft ist eigentlich das Allheilmittel Kommunikation. Also sich austauschen, gerne auch nach gewissen Kommunikationsregeln, also die jetzt nicht vorwurfsvoll ist, sondern Ich-Botschaften, haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört, auch von seinen Gefühlen sprechen, von seinen Ängsten und Sorgen sprechen, aber natürlich auch eine gewisse Balance in solchen Gesprächen halten. Also man kann nicht den ganzen Tag über die Krankheit sprechen, das ist genauso wenig hilfreich, wie gar nicht drüber zu sprechen.
Psychotherapeutin Tanja Zimmermann, habt ihr gehört darüber, wie wir damit umgehen, wenn ein Teil in einer Beziehung in einer krassen Lebenskrise steckt oder sehr krank geworden ist. Danke für das Gespräch, Tanja.
Ja, gerne.
Vicky und Frederik haben einander in dieser heftigen Zeit in ihrem Leben unterstützt, das Zusammensein gar nicht so richtig in Frage gestellt. Dass das nicht selbstverständlich ist, haben wir auch gehört. Füreinander da sein, wie wir durch Schicksalsschläge gehen. Das war Thema in dieser Ab 21. Falls ihr gerade durch eine schwierige Zeit geht, findet ihr in den Shownotes einen Link zu Hilfsangeboten. Wenn ihr Themen habt, die wir hier bequatschen sollen oder ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch gerne. Per WhatsApp oder Sprachnachricht erreicht ihr uns. Die Nummer ist 0160 913 60852. Ihr findet sie auch in den Shownotes. Mein Name ist Ivy Naughty. Wir hören uns und bis dahin macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.